So, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie zur Ausgabe 40 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, erschienen Februar 2026. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Das Thema dieses Mal sind Webtoons, was entweder ein ganz heißes, innovatives Thema darstellt oder aber eines, das vollkommen an Bibliotheken im Dachraum vorbeigehen wird. Was davon stimmt, kann man erst in ein paar Jahren wissen. Mal schauen. Sonst stelle ich ja hier im Podcast vor, was so in der Bibliothekswissenschaft aktuell publiziert wird. Aber diesmal ist es etwas anders. Ich will etwas machen, was meiner Meinung nach im Bibliothekswesen und in der Bibliothekswissenschaft gemacht werden müsste, aber nicht mehr so richtig gemacht wird. Zumindest nicht im, sagen wir mal, bibliothekarischen Diskurs. Auf der Ebene der einzelnen Bibliotheken und BibliothekarInnen wird es anders sein. Aber so als bibliothekarisches Thema scheint es untergegangen zu sein. Dabei wäre es relevant. Es ist also auch ein wenig ein Aufruf, es wieder zu tun. Es geht mir um das, was man mal Medienkunde nannte. Also darum, sich mit den verschiedenen Medientypen, deren Verbreitung und Nutzung zu beschäftigen. Deshalb ist der Aufbau der Episode heute etwas anders als sonst. Zuerst ein paar Sätze dazu, warum ich denke, Medienkunde sollte wieder ein bibliothekarisches Thema sein. Dann endlich etwas dazu, was Webtoons überhaupt sind. Kurz angetriggert, das ist bislang kein richtiges Thema im Dachraum. Es ist massiv in Südkorea, in Japan und es ist stark in den USA. Und es ist relevant gleich gegenüber in Frankreich sowie der französischsprachigen Schweiz. Und dann am Ende der Ausgabe noch ein paar Überlegungen dazu, warum Bibliotheken und die Bibliothekswissenschaft im Dachraum sich mit Webtoons beschäftigen sollten. Bevor diese Ausgabe fertig ist, kommen dann noch ein paar Hinweise auf offene Calls. Also, Medienkunde. Lange Zeit war es in Bibliotheken im Dachraum wichtig zu wissen, welche Medien es aktuell gibt, wie sie wirken, wer sie liest, wer sie konsumiert. Auch welche Inhalte sie hatten, wie sie gestaltet waren, wie sich das alles entwickelte. Es begann einmal Ende des 19. Jahrhunderts damit, dass die Buchkunde Teil der bibliothekarischen Ausbildung wurde. Lange Jahrzehnte gab es in all den Lehrbüchern oder Einführungen in die Bibliotheksarbeit Kapitel dazu, was ein Buch ist, welche Bestandteile es hat, wie Bücher produziert werden, wie sie verbreitet werden. Also was ein Verlag tut, was der Zwischenbuchhandel ist, wie die Buchmessen funktionieren, wie der Buchhandel funktioniert und so. Immer mussten angehende BibliothekarInnen damals auch Buchgeschichte lernen. Dazu Literaturgeschichte und wie sich die verschiedenen Buchgenres aktuell entwickelten. All sowas. Die Idee dabei war, dass BibliothekarInnen mit Büchern arbeiten. Also müssten sie auch wissen, was das ist. So wie, ich weiß nicht, BäckerInnen auch mehr über Brot, Getreide und so weiter wissen sollten. Ungefähr so. Dann, mit der Zeit, begannen sich BibliothekarInnen mit weiteren Medienformen zu beschäftigen. Immer dann, wenn Medienformen eine gewisse Relevanz in der Gesellschaft entwickelten, oder halt in Bibliotheken. Recht früh galt das für Medien, denen, sagen wir mal, hoher kultureller Wert zugeschrieben wurde. Zuerst offenbar für Landkarten und für Musikalien, also Notendrucke. Die wurden in Bibliotheken schnell zu eigenen Teilbeständen ausgebaut und damit dann auch Thema der bibliothekarischen Literatur. Aber so ab den 1910ern begann sich das dann auszuweiten. Schallplatten und Filme wurden relevant. Und langsam beschäftigten sich Bibliotheken dann auch damit. Es erschienen Texte dazu, was das eigentlich ist, so eine Schallplatte oder ein Kinofilm. Und dann wurde darüber nachgedacht, ob Bibliotheken die auch nutzen könnten. Immer mit der Idee, wenn Bibliotheken mit diesen Medien, also zum Beispiel Schallplatten, arbeiten wollen würden, müssten sie wissen, was das ist. Sicherlich, wenn man heute die damaligen Texte, die ja jetzt auch schon über 100 Jahre alt sind, liest, sind die teilweise absurd. Kulturelle Ängste vor angeblich schlechter Medienwirkung, Vorstellungen von wertvolleren und weniger wertvolleren Medien, all das findet sich da. Aber mir scheint trotzdem die Idee richtig. Wenn Bibliotheken mit den Medien arbeiten, sollten sie auch wissen, was diese Medien ausmacht. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitete sich das immer mehr aus. Es gab immer mehr Medienformen in der Gesellschaft. Bibliotheken öffneten sich ihnen auch immer mehr. All das. So wurde dann aus der Buchkunde eine Medienkunde. Es gab so viel mehr Medien als Bücher, man musste sich da eine Übersicht schaffen. So ab den 1960er Jahren findet man in der bibliothekarischen Literatur deshalb auch immer wieder Artikel, welche die jeweils neuesten Medien vorstellen. Sagen, wo die erworben werden können, nicht selten mit Listen von Firmen und auch Darstellung dazu, wie die Medien in Bibliotheken genutzt werden könnten. Der Inhalt dieser Artikel hatte sich dann auch schon sehr geändert. Grundsätzlich ging es dann immer um praktische Fragen. Also, was gibt es? Wo kauft man es? Wie stellt man es auf? Braucht man neue Möbel oder reichen die, die man schon in der Bibliothek hat? Braucht es gesonderte Technik? Sowas. Nur halt immer wieder neu für Videokassetten, für Disketten, für Musikkassetten, für Computer, für Mailinglisten, für Homepages. Darum ging es. Nicht mehr darum, ob das angeblich irgendwie gefährlich wäre. Letztlich war dann irgendwann klar, dass es einfach immer andere Medienformen geben wird. Einige werden lange relevant sein, andere werden schnell verschwinden. Die Aufgabe der Bibliotheken war, sich da einfach immer mitzuentwickeln. Aber um sich mitzuentwickeln, musste man halt wissen, welche Medienform es gerade gab. Man konnte und musste nicht bei allen so viel wissen wie einstmals über Bücher. Aber trotzdem war die Medienkunde zum Beispiel Teil der bibliothekarischen Ausbildung. Doch warum auch immer, scheint diese Tradition jetzt abgebrochen zu sein. Ich habe Anfang des 21. Jahrhunderts während meines Studiums noch mit dem Buch Medienkunde von Konrad Umlauf gearbeitet. Das war 2000 das erste Mal erschienen. Die letzte überarbeitete Auflage, die dritte von 2014, ist jetzt aber auch schon 12 Jahre alt. Aber selbst damals schon stand das Buch ein wenig alleine in der Landschaft. Es war damals schon nicht so, als wären die Medienentwicklung 2014 doch wirklich Thema der deutschsprachigen bibliothekarischen Medien gewesen. Das war kaum der Fall. Und heute sind sie es einfach praktisch gar nicht mehr. Dabei, die Medien haben sich entwickelt. Das braucht man, denke ich, nicht weiter zu begründen. Das ist offensichtlich. Schon, dass in vielen wissenschaftlichen Bibliotheken 2014 noch explizit in elektronische und physische Medien unterteilt wurde, mit eigenen Abteilungen, Etat und so weiter, und dass es heute oft zusammengeführt ist, zeigt ja den Einfluss dieser Veränderung. Nun scheint das halt zu passieren, ohne dass sich BibliothekarInnen groß darüber unterhalten, wie sich die Medienform, die Nutzung der Medien und so weiter entwickelt und wie sie darauf reagieren sollten. Es fehlt die Ebene der gemeinsamen Reflexion. Dabei, ich denke, es ist richtig zu sagen, dass Bibliothekarinnen wissen müssten, was die verschiedenen Medienformen sind, wenn sie mit ihnen arbeiten sollten. Ich sehe nicht, was daran falsch wäre. Insoweit, wenn ich so etwas aufrufen könnte, dann dazu, dass die Medienkunde wieder Thema des Bibliothekarischen des Großes wird. Weil, woher sollen BibliothekarInnen das sonst wissen? Sicherlich, für bestimmte Medientypen gibt es Fachmedien. Für Bücher des Börsenblatt des Deutschen Buchhandels oder das Magazin Schweizer Buchhandel. Die kann man mitlesen. Aber deren Fokus ist halt immer der Buchhandel und die Verlage, nicht die Bibliotheken. Doch für andere Medientypen gibt es solche Zeitschriften gar nicht. Das müssten Bibliotheken mal wieder selber leisten. Sicherlich kann ich mich an die eigene Nase greifen. Ich könnte auch mehr zur Medienkunde publizieren. Deshalb jetzt aber auch endlich hier mein Beitrag zu Webtoons. Eine Medienform, die vielleicht oder vielleicht auch nicht in Zukunft eine Rolle beim Medienkonsum im Dachraum spielen wird. Mal schauen. Also, Webtoons, was ist das? Webtoons sind, kurz gesagt, Comics, die auf das Lesen am Smartphone hin ausgerichtet sind. Sie erscheinen in Serien, also in mehreren Episoden. Die Episoden aber sind recht kurz und können in wenigen Minuten gelesen werden. Grundsätzlich scrollt man durch die Webtoons hindurch und dieses Scrollen wird auch als erzählerisches Element genutzt. Es ist also nicht nur so, dass Bilder einfach untereinander angeordnet sind, sondern beispielsweise lässt sich das Vergehen von Zeit darstellen, indem man lange scrollen muss, bis das nächste Bild erscheint. Oder aber die Nacht bricht herein, also scrollt man und es wird immer dunkler auf dem Bildschirm. Zudem werden Elemente wie Sound und Animation verwendet. Also wieder ein Beispiel, erst scrollt man und ein Baum ohne Blätter erscheint. Man scrollt weiter, der Baum bleibt in der Mitte des Bildschirms, aber es wachsen ihm Blätter. Dann scrollt man weiter, der Baum verschwindet nach oben, aber es ist jetzt klar, im Webtoon ist Frühling. Das klingt erstmal nach wenig, aber es ist halt doch etwas anderes als das Abbilden von Comics nur für ein neues Medium. Es sind halt auch nicht einfach nur Digital-Born-Comics, sondern, well, Smartphone-Born-Comics. Das Ganze begann einmal als Übertragung von Webcomics auf das Smartphone, aber wie man bei Marshall McLuhan lernen kann, jedes neue Medium reproduziert erstmal ein älteres Medium, bevor es dann zu sich selbst findet und eine eigene Identität ausprägt. So ist es auch hier mit den Webtoons. Damit sowas funktioniert, bedarf es spezifischer Apps. Aber die gibt es. Webtoons dieser Art stammen aus Südkorea. Vorformen entstanden da um 2000 aus der damaligen Comic-Kultur des Landes und mit dem Aufkommen und Verbreiten von Smartphones ab 2009 etablierten sich dann Webtoons selber, was getrieben war a. durch die Comic-Kultur des Landes, b. durch explizite Förderung durch die südkoreanische Regierung und c. den Ausbau von technischer Infrastruktur in Südkorea. Südkorea ist ja heute ein sogenanntes Hightech-Land, das sehr früh schnelles Internet hatte, weil es explizit gefördert wurde. Gleichzeitig ist es seit dem Ende der Militärdiktatur 1988 die Strategie der verschiedenen südkoreanischen Regierungen, aktiv den Transfer südkoreanischer Kultur zu fördern, und zwar der aktuellen. K-Pop mit all seinen Stars, dem ganzen System dahinter, seiner eigenen Kultur, auch Fankultur, ist dann nur das bekannteste Beispiel. Aber dass heute Blackpink und BTS das Bild Südkoreas im Ausland prägen und nicht etwa die aktuelle Regierung oder gar die Geschichte von Kolonialismus, Koreakrieg und Militärdiktatur, sind ein Ergebnis dieser Strategie. Und von dieser Förderung profitierten auch Webtoons. Gleichzeitig ist Südkorea eine Gesellschaft, in der die Menschen ständig unter Zeitdruck zu stehen scheinen. Auch das förderte die Verbreitung von Webtoons. Wie gesagt, sind die Episoden oft sehr kurz. Die Serien selber können auch sehr kurz sein. Es gibt heute viele verschiedene Genres, aber offenbar spielen gerade sehr alltägliche Geschichten eine große Rolle. Menschen in Südkorea lesen in Webtoons oft über andere Menschen aus Südkorea, die sich zum Beispiel in Familie, Arbeit oder Schule durchs Leben schlagen. Es sind eher die kleinen Geschichten, keine großen Sagas oder so. Webtoons werden nicht einfach irgendwo gepostet, obgleich es auch eine Zeit gab, in der sie auf privaten Homepages und Social-Media-Kanälen publiziert wurden. Das gibt es noch heute. Aber zu ihrer Verbreitung beitrug auch, dass die großen südkoreanischen Suchmaschinen in den frühen 2000ern begannen, eigene Portale für Webtoons aufzubauen. Um diese herum etablierte sich ein eigener Quasi-Standard für Verbreitung, Finanzierung und Nutzung von Webtoons. Heute gibt es eine Anzahl dieser Portale, die auch zum Teil international aktiv sind. Es gibt kein Gesetz, dass man Webtoons nur dort publizieren dürfte, aber wenn man als Webtoon-Künstler in Menschen erreichen und auch bezahlt werden möchte, dann geht es aktuell nur über diesen Weg. Es sind Plattformen wie Spotify für Musik ist oder Amazon für selbst publizierte Bücher. Es gab einige Entwicklungsschritte von Webtoons, aber heute ist es so. Erstens, Webtoons werden über die Apps dieser Portale verbreitet. Die Apps ermöglichen es unter anderem den KünstlerInnen verschiedene Effekte einzusetzen, die problemlos dargestellt werden können oder Episoden einer Serie zusammenzuhalten. Gleichzeitig finden Menschen durch die Bündelung auf diesen Apps immer wieder neue Serien. Zweitens, es gibt verschiedene Bezahlmodelle. Aber das Wichtigste ist offenbar das Freemium-Modell. Ältere Episoden sind generell kostenlos zugänglich, aber für die jeweils neuesten Episoden muss ein Mikrobetrag bezahlt werden, was über die jeweiligen Apps einfach möglich ist. Man kann einzelne Episoden bezahlen oder aber auch Abos für bestimmte Serien oder ganze Apps abschließen. Es geht im Einzelnen immer um kleine Summen. Aber Webtoons werden allein in Südkorea von Millionen von Menschen regelmäßig gelesen. Da kommt was zusammen, auch wenn ein Großteil des Geldes bei den Plattformen oder Agenturen verbleibt, also nicht direkt bei den KünstlerInnen ankommt. Das ist dann wieder wie bei Spotify oder vielleicht auch der ganzen YouTube-Economy. Einige KünstlerInnen erhalten so viel Geld, viele kaum etwas. Drittens, die Episoden sind kurz, weil sich das offenbar in den Alltag der Menschen in Südkorea einfügt. Viele nehmen beispielsweise die Bahn für den Arbeitsweg. Da kann man dann jeweils ein paar Episoden lesen oder in kleinen Pausen. Snackkultur wird es manchmal genannt. Viertens, es gibt unübersehbar viele Serien und KünstlerInnen. Die Portale sind beispielsweise ständig auf der Suche nach neuen KünstlerInnen, die Webtoons hochladen. Deshalb sind die Einstiegsbarrieren relativ gering. Gleichzeitig werden offenbar die erfolgreichen KünstlerInnen immer wieder in den Medien präsentiert. Deshalb gibt es auch immer wieder neue Menschen, die es versuchen, obgleich nur einige wenige erfolgreich sein können. Aber das ist ja beispielsweise beim K-Pop nicht anders. Den Erfolg von Blackpink werden nur wenige haben. Zudem ist der Erfolg mit viel Arbeit, Versagung und Unterordnung unter die Anforderungen des jeweiligen Managements erkauft. Alle wissen das und trotzdem versuchen kontinuierlich immer wieder neue Leute Teil der nächsten BTS zu werden. So ungefähr ist es wohl auch mit Webtoon-KünstlerInnen. Bei allen diesen Serien ist es selbstverständlich, dass es sehr verschiedene Stile, Geschichten und so weiter gibt. Aber wenn man einen gemeinsamen Stil beschreiben sollte, dann, so die Literatur zu Webtoons, aber auch das, was ich bislang gesehen habe, ist es oft sehr farbig, knallig gar. Viele klare, harte Striche und sehr viele alltägliche Orte und Geschichten. Dieses Alltägliche, also beispielsweise Geschichten aus dem Büro, scheint auch aus der Comicgeschichte des Landes zu stammen. Es gab eine Zeit in den 1970ern oder 1980ern, da wurden vor allem japanische Mangas, sagen wir mal, kopiert und angepasst, ohne bei den japanischen Copyright-Holdern dafür Einwilligung zu erfragen oder Lizenzen zu bezahlen. Aber Japan, das ist die ehemalige Kolonialmacht Koreas. Insoweit gab es auch immer einen Push, nicht nur Mangas zu kopieren, sondern eigene koreanische Geschichten zu entwickeln. Und sicherlich gibt es eine ganze geschichtliche Tradition, auf die man dafür hätte zurückgreifen können. Aber offenbar hat sich entwickelt, für die Webtoons heute vor allem den Alltag in Südkorea selber zum Thema zu nehmen. Fünftens. Was die Apps auch ermöglichen, ist die Existenz einer ganzen Fankultur um die Webtoons selber. Sie können direkt kommentiert werden, wobei diese Kommentare offenbar teilweise von den KünstlerInnen beachtet werden. Das kann man vielleicht mit Kommentaren auf YouTube vergleichen, die teilweise ja auch von den jeweiligen Content Creators mitbeachtet werden. Es gibt jeweils Fangruppen um bestimmte Serien herum, wie es ja auch Fangruppen um K-Pop-Bands gibt. Fanfiction und Fanart gibt es erwartungsgemäß auch. Das ist keine Einwegkommunikation, sondern jeweils eine eigene Subkultur. Man sollte den Einfluss von Webtoons auch nicht unterschätzen. Sie sind heute Teil der südkoreanischen Kultur. Die Umsätze, die von den Portalen generiert werden, sind offenbar so enorm, dass eine ganze Anzahl von ihnen existiert, inklusive solchen mit spezifischen Zielgruppen oder Inhalten. Eine Anzahl von Stars gibt es auch, die als KünstlerInnen gut von Webtoons leben können. Nicht zuletzt gibt es seit gut 10 Jahren auch ständig die Übersetzung von Webtoons in andere Medien. Webtoons wurden mehrfach als Basis von Filmen und Fernsehserien genutzt. Teilweise erfolgreich, teilweise nicht. Aber nachdem das südkoreanische Kino in den letzten Jahren einige internationale Erfolge hatte, Parasite mit dem Oscar 2020 ist nur der bekannteste, es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis so ein Film auf der Basis eines Webtoons mal über das Land hinaus auch bekannt wird. Gleichzeitig, das alles ist im Dachraum eine etwas unbekannte Kultur und damit auch ein recht unbekanntes Medium, wohl auch zum Teil, weil die meiste Forschung dazu in Koreanisch publiziert wird. Und wohl auch, weil es einer bestimmten technischen Infrastruktur bedarf, damit ein solches Medium sich verbreiten kann. Damit die Apps und damit auch die erzählerischen Elemente, die eingesetzt werden, verlässlich funktionieren, bedarf es praktisch überall immer stabiler und schneller mobiler Internetverbindungen. Und viele Menschen müssen Smartphones haben, die technisch in der Lage sind, diese Effekte abzuspielen. Nur dann können überhaupt genügend Menschen diese Apps nutzen und damit dann Mikrobeträge bezahlen. Und denken wir an 2010 zurück, das hätte es im Dachraum so nicht gegeben. In Südkorea schon. Aber jetzt, 2026, ist es vielleicht auch im Dachraum denkbar. Meine Ausführungen hier basieren vor allem auf 3 Büchern, die alle in Englisch erschienen sind. Die rezipieren auch koreanische Literatur, aber zumindest im englischsprachigen Raum sind sie erst ein Anfang. Allerdings auch ein Anfang, der darauf hindeutet, dass das Medium Webtoons über Südkorea hinaus an Bedeutung gewinnt. Im Einzelnen sind es South Korea's Webtooniverse and the Digital Comic Revolution von Brian Yeses und Ai Jung Shim, 2021 erschienen. Dann Understanding Korean Webtoon Culture, Transmedia Storytelling, Digital Platforms and Genres von Dal Yong Yin aus dem Jahre 2023. Das würde ich empfehlen, wenn jemand in das Thema einsteigen will. Und dann auch aus dem Jahr 2024 aus der Reihe Cambridge Elements, das ganz kurze Innovations in Digital Comics, A Popular Revolution von Francesca Binatti. Gerade Yeses und Shim sowie Yin fassen auch südkoreanische Forschung zusammen. Yeses und Shim stammen und arbeiten auch im Land. Yin hatte dort einen Forschungsaufenthalt. Das ist also alles nicht zu verachten, aber immer in gewisser Weise übersetzt. Jetzt mag man denken, das ist ja alles interessant, was da in Südkorea passiert. Aber müssen wir uns hier im Dachraum damit befassen? Dazu erstmal. Südkoreanische Kultur ist offensichtlich recht erfolgreich exportiert worden. Das geht so schnell nicht weg. Insoweit wird es nicht überraschend, wenn Webtoons, egal ob als technische Möglichkeit Comics zu gestalten oder aber mit der ganzen Subkultur, in Zukunft auch hierzulande ankommen würden. Zweitens gibt es einen direkten Push dazu. Webtoons sind jetzt schon erfolgreich in Japan. Viele der südkoreanischen Portale haben dorthin expandiert, Webtoons übersetzt und exportieren jetzt diese Kultur dorthin. Diese Expansion hat auch in den englischsprachigen Markt stattgefunden. Das Buch von Benatti wurde gerade deshalb geschrieben, weil die Verbreitung von Webtoons zumindest in den USA wachsend ist. Ich vermute mal, dass das dann auch für andere, mehrheitlich englischsprachige Länder mit starken Kontakten nach Asien ähnlich sein wird. Also ich denke an Kanada, Australien, Aotearoa, Neuseeland. Hinter dieser Expansion stecken die gleichen Portale wie bei der Expansion nach Japan. Aber es geht noch näher. September letzten Jahres erschien in der dann aktuellen Ausgabe der InterCDI ein Artikel darüber, wie Jugendliche in Frankreich elektronische Medien nutzen. Die InterCDI ist die Zeitschrift für französische Schulbibliotheken. Im Artikel stellt Manon Anton Daten des Observatoire de Lecture Publique vor. Dieses Observatoire ist eine Einrichtung beim französischen Kulturministerium, das die Aufgabe hat, Daten zur Lektüre in Frankreich zu sammeln. Theoretisch werden diese Daten auch kontinuierlich veröffentlicht, aber das dauert offenbar immer ein paar Jahre. Der Text berichtet dann auch schon über Daten, auf die wir noch nicht zugreifen können. Im Ergebnis zeigt der Artikel, dass die Jugendlichen in Frankreich heute ganz verschiedene Medienformen nutzen, auch ganz verschiedene Genres und Themen bevorzugen. Es gibt, so das Ergebnis, eigentlich keine gemeinsam diese heutige Generation prägenden Medienformen oder Themen. Diversität der verschiedenen Medienwelten. Wenn es einen Trend in Frankreich gibt, dann ist er das, so der Artikel. Aber dann, mitten im Text, werden als Beispiele für verschiedene Medienformen erwähnt Comics, Graphic Novels und Webtoons. Das passiert so im Vorbeigehen, so als wäre es allen LeserInnen der Zeitschrift, also vor allem französischen SchulbibliothekarInnen, klar, was ein Webtoon ist und was ein Webtoon von Comics und Graphic Novels unterscheidet. Und das ist tatsächlich die Situation. In Frankreich, aber auch in der französischsprachigen Schweiz, sind Webtoons recht normaler Teil der Medienwelt. Vielleicht nicht so sehr wie in Südkorea. Aber wenn man in den Cafés schaut, was die Jugendlichen da auf ihren Handys tun oder auf den Bahnstationen, ist es nicht ungewöhnlich, Webtoons zu erspähen. Und wenn man dann über die Sprachgrenze geht, also von Fribourg nach Bern kommt oder von Colmar nach Basel, dann ist das gleich nicht mehr der Fall. Sicherlich, die Comic-Kultur ist in den französischsprachigen Ländern und Regionen viel ausgeprägter als in deutschsprachigen. Das gilt nochmal extra für die ganze Manga-Kultur und was dazugehört. In der Schweiz ist es vielleicht einfacher festzustellen, wenn man da so schnell von der einen Region in der anderen ist. Um das selber zu erfahren, muss man einfach nur mal schauen, wie viele Comic- und Manga-Läden es in einer normalen französischen Stadt gibt und wie viele in einer normalen deutschen. Oder halt wie viele es in Genf und Lausanne gibt und wie wenige in Zürich und St. Gallen. Aber gehen Sie einfach mal so zu französischen Jugendlichen und fragen Sie, Connaissez-vous les Webtoons? Quelle série de Webtoons tu préférez? Und Sie werden Antworten erhalten. Während Sie bei Hamburger, Linzer oder Zürcher Jugendlichen wohl nicht verstanden werden, wenn Sie fragen, kennt ihr Webtoons? Webtoons sind in französischsprachigen Kulturen jetzt, heute, aktuell schon stark verbreitet. Welche Apps dahinter stehen? Ob sie auch Micropayment als Finanzierung nutzen? Das müsste mal genauer angeschaut werden. Ich kann mir vorstellen, dass es bald in der InterCDI oder so passieren wird. Aber wird das alles an der Sprachgrenze stehen bleiben? So wie es ja mit der ganzen Comic- und Manga-Begeisterung passiert, die im deutschsprachigen Raum nur ein kleiner Bach ist, verglichen mit dem reißenden Strom an Begeisterung im französischsprachigen. Oder werden Webtoons in naher Zukunft auch im Dachraum Fuß fassen? Jetzt, wo die Internationalisierung aus Südkorea heraus schon ein paar Mal funktioniert hat und wo die technische Infrastruktur auch im Dachraum besser geworden ist. Ich weiß es nicht. Yin in seinem Buch vermutet, dass eine erfolgreiche Verbreitung von Webtoons damit einhergehen muss, dass die Webtoons inhaltlich jeweils an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Die kurzen Episoden, die schnelle Erscheinungsweise, der Fokus auf alltägliche Situationen sei der südkoreanischen Situation angemessen. Vielleicht auch der japanischen. Aber für andere Kulturen, so vermutet Yin, würden vielleicht andere Dinge gelten. Mag sein, aber auch das sind Vermutungen. Man kann aber wohl sehen, dass Webtoons sich auf der einen Seite in den Medienkonsum einfügen können, ihn aber auf der anderen Seite auch verändern. Nehmen wir also einfach mal an, in 5 Jahren gibt es vielleicht weit verbreitete deutschsprachige Webtoons oder aber die englischsprachigen kommen hierzulande an. Was heißt es dann für Bibliotheken? Nicht mal als Frage, ob denn keine anderen Medien mehr genutzt werden. Zumindest in Frankreich gilt ja jetzt schon, dass halt einige Jugendliche viele Webtoons lesen, aber andere ganz viele dicke Bücher. Diversifikation der Mediennutzung ist der Trend, nicht die Dominanz durch ein neues Medium. Aber trotzdem, falls so eine Veränderung in der Mediennutzung bevorsteht, vielleicht, sollten sich dann Bibliotheken damit nicht zumindest befassen? Ich denke ja. Mein Aufruf wäre jetzt nicht so sehr, Gleich selber eine Webtoon-App zu lancieren oder Webtoon-Zeichenwettbewerbe einzurichten oder Comicbestände abzubauen oder so. Wer weiß, ob das alles sinnvoll ist. Mein Aufruf wäre eher, dass Bibliotheken, well, wieder aktiv und regelmäßig Medienkunde betreiben sollen. Interlude. So, wie angekündigt am Ende noch Hinweise auf laufende Calls im Bibliothekswesen. Es ist ein ganzer Strauß geworden. Zuerst. Für die nächste Ausgabe der Libreas läuft noch der Call zum Schwerpunkt Interviews. Der ganze Text dazu ist im Blog der Zeitschrift veröffentlicht. Ich kann dazu nur aufrufen. Es ist eine super Gelegenheit, sich einmal die Person aus dem Bibliothekswesen zu schnappen, die man schon immer einmal was fragen wollte, mit dieser Person ein Gespräch zu führen und dann dieses Interview zu veröffentlichen. Gleichzeitig hatte Libreas einen Call veröffentlicht, mit dem nach neuen Mitgliedern für die Redaktion und für den Vereinsvorstand gesucht wird. Diese ganze Arbeit wird immer ehrenamtlich gemacht und irgendwann wollen Leute halt auch mal was anderes machen. Insoweit ist es jetzt möglich und nötig, dass sich neue Leute aus dem Bibliothekswesen aufraffen, um mitzuhelfen. Kann ich auch nur empfehlen. Klingt wie Arbeit, ist aber sehr interessant und hilfreich für andere. Und ein wenig lustig ist es schon. Aber auch die Zeitschrift OBIP hat letztens einen Aufruf veröffentlicht, dass sie neue RedakteurInnen sucht, ebenfalls ehrenamtlich. Ich schwöre, das war nicht abgesprochen. Aber schon letztes Jahr hat ja die OBIP einen Call für eine Ausgabe veröffentlicht, der inhaltlich sehr ähnlich zu dem war, den die Libreas veröffentlichen wollte. Jetzt das. Vielleicht liegt es einfach in der Luft. So oder so. Ich kann nur darauf hinweisen, dass vieles im Bibliothekswesen läuft, weil Leute es ehrenamtlich machen. Bestimmt aus verschiedenen Gründen. Ich persönlich engagiere mich beispielsweise, weil ich es interessant finde und mein Schärflein beitragen möchte. Aber aus welchen Gründen auch immer. Wenn es niemand macht, weil, dann gibt es viele Infrastrukturen und Zeitschriften in Zukunft nicht mehr. Überleitung. Der Bibliotheksdienst wird als neue Zeitschrift erscheinen, nachdem sich ein neues Redaktionsteam gefunden hat. Der Call für diese Ausgabe läuft auch schon eine Weile, aber noch bis 1.3. Thema ist Neuheit, also alles mit dem Thema Neu- und Bibliothekswesen. Für eine Ausgabe der Bibliothek Forschung und Praxis läuft bis Juni diesen Jahres ein Call mit dem Titel Out of Order – Queere, kritische und inklusive Perspektiven auf Ordnung und Abweichung. Der scheint mir inhaltlich recht sportlich zu sein, schon verglichen mit früheren Calls der Zeitschrift. Aber schauen wir mal. Und, hier nur am Ende, weil es der aktuellste Call ist, auch das API-Magazin von der HAW Hamburg ruft bis zum April zur Einreichung für die nächste Ausgabe auf, die im Juni erscheinen soll. Gut, ich merke, diese Ausgabe hatte jetzt viele Aufrufe, als wären wir hier bei einem Parteikongress oder so. Ich hoffe, Sie haben trotzdem auch was Neues erfahren und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, stay bei Ihnen.